Vielleicht war ich eingedöst. Weitere Köpfe tauchten auf, warteten auf eine Reaktion und verschwanden. Vielleicht hatte ich gedöst. Ich fand, ich musste nicht essen, wenn ich keinen Hunger hatte. Der Gedanke war schon fast eine Erlösung. Ich hatte seit über einer Woche keinen Hunger mehr. Ich konnte mich an Zeiten erinnern, wo ich immer hungrig war, dauerhungrig. Dann tauchte irgendwann Pemulis Kopf in der Tür auf. Sein seltsam doppeltürmiger Morgenhaarwirbel hüpfte, während er über beide Schultern in den Korridor zurücksah. Sein rechtes Auge war entweder entzündet oder vom Schlaf verquollen. Etwas stimmte da nicht. Mialo, sagte er. Ich tat so, als müsste ich die Augen beschirmen. Hallo, Fremder. Es ist nicht Pemulis Art, sich zu entschuldigen, zu erklären oder Sorgen zu machen. Man könne schlecht von ihm denken. Darin er...
erinnerte mich an Mario. Dieser geradezu königliche Mangel an Unsicherheit passte schlecht zu seiner lähmenden Nervenschwäche auf dem Court.
Was geht ab?
Fragte er und blieb in der Tür stehen. Es war abzusehen, dass meine Frage, wo er denn die ganze Woche gewesen sei, zu so vielen verschiedenen möglichen Reaktionen und Nachfragen führen konnte, dass mich allein schon die Aussicht darauf überwältigte und so enervierte, dass ich kaum herausbrachte, dass ich bloß hier auf dem Boden gelegen hätte. Hab hier bloß rumgelegen, erklärte ich ihm.
Das habe ich schon gehört, sagte er. Der Petropolator sprach von Hysterie.
In Rückenlage auf einem dicken Velours-Teppich war es fast unmöglich, die Schultern hochzuziehen. Bilde dir dein eigenes Urteil, sagte ich.
Pemulis kam ganz herein. Er wurde zu der einzigen Sache im Zimmer, die sich als grundlegend vertikal begriff. Er sah nicht sehr gut aus. Er hatte keine gute Farbe. Er war unrasiert und auf seinem Kugelkinn stand ein Dutzend kleine schwarze Stoppeln vor. Er machte den Eindruck, Kaugummi zu kauen, obwohl er keinen Kaugummi kaute.
Er sagte, denkst nach? Ganz im Gegenteil, denk Prophylaxe. Fühlst dich mies? Kann ich klagen?
Ich verdrehte die Augen, um ihn anzusehen. Er brachte einen scharfen Knacklaut hervor, ging an den Rand meines Sichtfeldes und lehnte sich in die Fuge zweier Wände hinter mir. Ich hörte, wie er hinabrutschte und in die rückenstützende Kauerstellung ging, die er manchmal mochte. Der Petropolator war Petropolis Khan. Ich darf dann den abschließenden Filmvortrag in attraktive Männer in kleinen durchkonstruierten Zimmern. Und dann an Citys Pech bei der Beerdigung von ihm selbst. Die Moms hatten ihn selbst in der alten Familiengruft in L'Isle-Provence beisetzen lassen. Ich hörte einen Schrei und zwei Rumse direkt über mir. Mein Brustkorb kontrahierte und expandierte.
Insta? Fragte Pemulis nach einer Weile.
Erwähnenswert schien, dass der Erdhügel über einem frisch gefüllten Grab luftig, aufgegangen und prall wirkt, wie Hefeteig. Hal? Fragte Pemulis. Jawohl. Wir müssen echt dringend konnektieren, Brother. Ich sagte nichts, Es gab zu viele potenzielle Antworten, sowohl witzige als auch ernste. Ich hörte, wie Permudes Haarwirbel die Wände streiften, als er sich nach beiden Seiten umsah, und das leise Ratschen, mit dem an einem kurzen Reißverschluss herumgespielt wurde. Ich finde, wir sollten uns ein verschwiegenes Örtchen suchen und richtig konnektieren. Ich bin eine bestens eingestellte horizontale Antenne und auf dich eingestellt, während ich hier liege. Ich dachte eher daran, irgendwo hinzufahren. Und urplötzlich diese Eile? Ich versuchte, wie eine jüdische Mama zu klingen, mit dieser melodischen Intonation: senk, steig, senk. Die ganze Woche, kein Anruf, keine Karte. Und jetzt auf einmal diese Eile? In letzter Zeit deine Moms gesehen? Habe ich die ganze Woche nicht gesehen. Hilft garantiert CT, einen Turnierort für schlechtes Wetter zu finden. Ich machte eine kurze Pause. Apropos, ich habe ihn die ganze Woche auch nicht gesehen, sagte ich. Escherton fällt aus wegen ist nicht, sagte Permulis. Die Karte da draußen ist ein einziger Matsch. Wegen der Kids aus Quebec kommt bestimmt gleich eine Durchsage. Das spüre ich, sagte ich. So gut eingestellt bin ich in dieser Lage. Was hältst du davon, wenn wir die wurstidentischen Substanzen sausen lassen und zum Essen zum Steigen Sunday runterzischen? Es kam zu einer längeren Pause, in der ich den Entscheidungsbaum möglicher Antworten durchging. Permulis öffnete und schloss etwas mit einem kurzen Reißverschluss. Ich konnte mich nicht entscheiden. Schließlich wählte ich einen Satz aufs Geratewohl. Bei Stammlokalen mit N im Namen versuche ich kürzer zu treten. Pass auf, ich hörte sein Knie knacken, als er sich über meinen Kopf beugte, wegen dem Tu savais quoi.
Das D bei M bei Z bei, das synthetische Bacchanal, das kannst du definitiv vergessen, Mike. Von wegen, die Karte ist ein einziger Matsch. Auch deswegen müssen wir konnektieren, wenn du hier bloß mal deinen buchstäblichen Arsch hochkriegen könntest. Ich sah eine Minute lang zu, wie sich das NASA-Glas senkte und hob. Damit brauchst du gar nicht erst anzufangen, MM. Wie anfangen? Wir pausieren, schon vergessen? Wir leben wie schiitische Muslime, die 30 Tage lang, zu denen du den Typ Windelweich geplaudert hast. Die haben wir nicht durch Geplauder bekommen, Ink. Darum geht's ja gerade. Und jetzt was? Noch 20 Tage. Wir werden Urin produzieren, auf den jedes Mullah-Baby stolz sein könnte. Haben wir vereinbart. Das ist nicht, setzte Permulis an. Ich furzte, aber geräuschlos. Ich langweilte mich. Ich wusste nicht, wann Permulis mich je gelangweilt hatte. Und ich hab's gerade nicht nötig, dass du Verführungsrhetorik gegen mich in Stellung bringst, sagte ich. Keith Freer tauchte in der Tür auf und lehnte sich mit vor der Brust verschränkten Armen an einen Pfosten. Er trug noch den komischen Gymnastikanzug, in dem er schlief, und sah aus wie jemand, der im Kuriositätenkabinett Telefonbücher zerreißt. Kann mir wer erklären, warum am Korridorfenster oben Menschenfleisch ist? Fragte er. Wir unterhalten uns hier, erklärte Permulis ihm. Ich setzte mich halb auf. Fleisch? Freer sah auf mich herab. Ich finde es nicht zum Lachen hell. Ich schwöre bei Gott, oben klebt ein Streifen Stirnfleisch am Korridorfenster, außerdem etwas, das aussieht wie zwei Augenbrauen und Nasenstückchen. Und nun sagt Tall Paul, unten im Foyer hätte er gesehen, wie Stice aus der Krankenstation kam und irgendetwas Zorro-mäßiges anhatte. Permulis war vollkommen vertikal und stand wieder. Ich konnte seine Knie hören, als er hochkam. Das ist hier ein Tete-a-Tete-Brother. Wir sind hier in Deckung gegangen, um einen Frontalge... Stice war am Fenster festgeklebt, erklärte ich und legte mich
wieder auf den Rücken. Kränkel und Brand wollten ihn mit warmem Wasser aus einem Hauswartseimer losmachen. Permulis fragte, wie klebt man denn an einem Fenster fest? Naja, also so wie es aussieht, haben sie ihm das halbe Gesicht vom Kopf abgerissen, sagte Freya, betastete die eigene Stirn und erschauerte leicht. Kieran McKennas Schweineschnäuzchen erschien in einer Lücke unter Frers Arm. Er trug immer noch den idiotischen Ganzkopfmullverband wegen seiner angeblichen Schädelkontusion.
Jungs, habt ihr den Schatten gesehen? Kopnik sagt, er sieht aus wie ein Stück Käsepizza, von dem wer den Käse abgerissen hat. Kopnik sagt, Trölsch nimmt 2 Tacken von jedem, der sich das ansehen will.
Ohne eine Antwort abzuwarten, rannte er zum Treppenhaus und in seinen Hosentaschen klimperte es wie verrückt. Frère sah Pemulis an und öffnete den Mund, überlegte sich es sich dann offenbar anders und verschwand ebenfalls unten im Korridor. Wir konnten hören, wie Frères Gymnastikanzug sarkastische Pfiffe erntete. Pemulis tauchte wieder oben in meinem Sichtfeld auf. Sein rechtes Auge zuckte definitiv. Deshalb schlage ich einen verschwiegenen Ort vor. Wann habe ich dich je zuvor dringend um einen Dialog gebeten, Inch? In den letzten Tagen bestimmt nicht, Mike. Das steht mal fest. Eine ausgedehnte Pause. Ich hob die Hände vors Gesicht und musterte ihre Formen vor der indirekten Beleuchtung. Schließlich sagte Pemulis, also ich gehe jedenfalls was essen, bevor ich mir Styles ohne Scheißstirn ansehe. Ist ein Analogon für mich mit, sagte ich. Und sag Bescheid, wenn sich wegen dem Turnier was tut. Ich esse nur, wenn ich spielen muss. Pemulis legte eine Handfläche an und versuchte, die Haarwirbel zu glätten. Von meiner Warte aus war er hoch oben und auf dem Kopf. Also stehst du jetzt auf, gehst hoch, ziehst dich an und stehst irgendwann auf einem Fuß mit diesem Operndings an? Ich kann nämlich was essen und dann komme ich hoch. Mario, können wir ja sagen, wir brauchen einen Frontalattent. Jetzt bildete ich einen Käfig aus meinen Händen, rotierte den und sah durch die entstehenden Formen ins Licht. Kannst du mir einen Gefallen tun? Nimm doch bitte attraktive Männer in kleinen durch
konstruierten Zimmern, in denen jeder Zentimeter Raum mit irrsinniger Effizienz genutzt wird, für mich heraus. Das ist im Unterhaltungsregal im 3. Bord von oben ungefähr die 12. Patrone von rechts. Stell das Laufwerk auf ungefähr 2300 ein, vielleicht 2350, ja? Die letzten 5 Minuten oder so. Das 3. Board von oben, sagte ich, während er suchte und mit einem Fuß auf dem Boden wippte. Die haben alle Sachen von ihm selbst auf dem 3. Board zusammengestellt. Er sah die Titel durch. Babybilder berühmter Diktatoren, Spaß mit Zähnen, Scherzarten. Bei der Hälfte von dem Scheiß von deinem Dad kenne ich ja noch nicht mal den Titel. Der heißt Schmerzarten, nicht Scherzarten. Entweder ist er falsch beschriftet oder das Etikett ist abgekratzt. Die sind eigentlich alphabetisch sortiert und der Film müsste neben Die Annularfusion ist unser Freund stehen. Und das mir, der ich das Labor von dem armen Kerl genutzt habe, sagte Pemulis. Er bestückte den Spieler und schaltete den Bildschirm ein, wobei seine Knie wieder knackten, als er in die Hocke ging, um das Laufwerk auf 2350 einzustellen. Der riesige Bildschirm summte erst tief und dann immer höher, als er warm wurde und milchig blau wie das Auge eines toten Vogels. Die Mules Füße waren nackt und ich konnte die Hornhaut an seinen Hacken sehen. Die Patronenhülle warf er achtlos auf eine Couch oder einen Sessel hinter mir und sah nach unten. Scheiße, Mann, worum geht's denn in Spaß mit Zähnen? Ich versuchte gegen die Teppichreibung die Achseln zu zucken. So ziemlich um das, was der Titel sagt. Die Bestattung hatte am 5. oder 6. April in St. Adalbert stattgefunden. Einer um ein paar Kartoffelspeiche herumgebauten Kleinstadt, die nicht mal 5 Kilometer westlich der großen Konkavität lag. Wir mussten alle auf dem Umweg über Neufundland hinfliegen, weil in dem Frühjahr damals so viele Müllentsorgungsvehikel abgeschossen wurden. Und die kommerziellen Fluggesellschaften hatten noch keine Daten darüber, wie hoch der Dioxinanteil in der Luft über der Konkavität war. Wegen der Wolkendecke konnten wir von der Küste von New Brunswick nicht viel erkennen. Aber angeblich ist das auch besser so. Was dann bei der Trauerfeier selbst passierte, war bloß, dass eine kreisende Möwe einen direkten weißen Treffer auf der Schulter von CTs blauem
Laser erzielte und als er vor Schreck über den direkten Treffer den Mund aufriss, flog ihm eine bläuliche Schmeißfliege hinein und war kaum wieder rauszukriegen. Ein paar Leute mussten lachen. Keine große oder dramatische Sache. Die Moms lachte wahrscheinlich am lautesten. Der TP-Rekorder klackerte und klickte und der Bildschirm blühte auf. Permulis trug eine Fallschirmspringerhose, eine Baskenmütze und eine glaslose Brille, aber keine Schuhe. Die Patrone fing fast genau an der Stelle an, die ich mir anschauen wollte, dem Vortrag auf dem Höhepunkt. Der Protagonist Paul Anthony Heaven, all seine 50 Kilo, umklammerte das Katheter mit beiden Händen, so dass man sehen konnte, dass er keine Daumen hatte, die traurigen, gefärbten Strähnen über die kahle Stelle gekämmt, die man sehen konnte, weil er den Kopf gesenkt hatte und den Vortrag mit jener abstumpfenden Akademikermonotonie ablas, die er selbst so geliebt hatte. Die monotone Stimme war auch der Grund, warum er selbst alle Rollen, die abstumpfende Institutionspräsenz erforderten, mit Paul Anthony Heaven besetzte, einem Laienschauspieler, der von Haus aus Datenerfassungsdrohne bei Ocean Spray war. Paul Anthony Heaven hatte auch den bedrohlichen Abteilungsleiter in Winke Winke Bürokrat gespielt, den Kommissar der Aufsichtsbehörde für Strand- und Wassersicherheit des Bundesstaats Massachusetts in Eine sichere Bootsfahrt ist kein Zufall und einen Firmenrevisor mit Parkinson in Tiefkühlgemeinschaftskunde. Die eigentliche Folge der Flut erweist sich von daher als Austrocknung Generationen einer Hydrophobie pandemischen Ausmaßes, liest der Protagonist ab. Petersens Käfig lief auf einer großen Leinwand hinter dem Pult. Eine Reihe von Aufnahmen von Studenten, die die Köpfe auf die Tische gelegt hatten, Briefe lasen, Origami-Tiere falteten oder sich mit nichtssagender Intensität im Gesicht herumpulten, buchstabierte aus, dass der Höhepunkt des Vortrages von den Binnenzuschauern des Films nicht gerade als Höhepunkt begriffen wurde. Wir werden also angesichts der Absenz des Todes als teleologischem Ziel selbst ausgetrocknet, eines wesentlichen flüssigen Elements beraubt, trocken, zerebral, abstrakt, konzeptuell zu kaum mehr als einer Halluzination Gottes, leierte der Akademiker, ohne je die Augen vom Skript auf den Pult zu heben. Die Kunstpatronen, Kritiker und Wissenschaftler, die das häufige Auftauchen von Zuschauern in
den Filmen seiner selbst betonen und die These vertreten, die Tatsache, dass diese Zuschauer immer entweder dämlich, verständnislos oder aber Opfer eines grässlichen Unterhaltungsmalheurs seien, verriete mehr als nur ein wenig Feindseligkeit seitens eines Auteurs, der immer in die Schublade des technisch begabten, aber narrativ faden, plotarmen, statischen und ununterhaltsamen Regisseurs gesteckt werde. Diese These, dieser Akademiker, hört sich so weit solide an, erklärt aber nicht das ungeheure Pathos eines Paul Anthony Heaven, der seinen Vortrag einer Gruppe stumpfäugiger Kids hält, die sich im Gesicht rumpulen, sinnfreie Flugzeuge oder Genitalien in ihre normierten Notizblöcke kritzeln oder betäubend schwülstig klingenden Scheiß lesen.
Anmerkung 366. Klingt verdächtig nach Professor H. Blooms Schwulststudie über Künstlereinfluss, wobei unklar ist, was Diskussionen von Fluten oder toten Ahnen mit S. Petersons Low-Budget-Klassiker Der Käfig zu tun haben sollen, der hauptsächlich von einem peripathetisch herumrollenden Augapfel handelt. Mal davon abgesehen, dass J.O. Inkendenser den Film mochte und Schnipsel daraus oder Anspielungen darauf unterbrachte, wo er nur konnte. Aber vielleicht geht es auch gerade um die Disjunktion oder Dissoziation zwischen dem Film auf der Leinwand und den wissenschaftlichen Erörterungen des Dr. Phil zum Wesen der Kunst. Anmerkung A. Anmerkung A. Klammer auf, immer vorausgesetzt, dass es um etwas geht. Klammer zu.
Denn während Klinamin und Tessere den toten Ahnen wieder zu beleben oder wieder zu holen suchen, und während Kenosis und Dämonisierung die Bewussthaltung des und die Erinnerungen an den toten Ahnen zu verdrängen bestrebt sind, ist es schlussendlich die künstlerische Askesis, in der der eigentliche Wettstreit ausgetragen wird, der Kampf mit dem geliebten Toten bis zum letzten Blutstropfen. In einer Monotonie, die so narkotisierend wirkt wie eine Stimme aus dem Grab. Und dabei weint er die ganze Zeit, Paul Anthony Heaven, während die Jugendlichen im ansteigenden Hörsaal vor ihm ihre Post überfliegen? Der Filmdozent schluchzt nicht und wischt sich die Nase nicht am Tweedärmel ab, sondern weint still und stetig. Die Tränen laufen Heaven über das hagere Gesicht, sammeln sich an seinem Hängekinn und tropfen außer Sicht, glänzen leicht und tropfen vom Katheder verdeckt zu Boden. Dann wirkte auch das vertraut.